Sehr verehrtes Publikum, wie unschwer am Folgentitel und dem Thumbnail zu dieser Folge zu erkennen ist, werden wir heute über ein besonders leidiges Thema sprechen, nämlich Türme und die Schrecken, die sie verbreiten können. Daher beginne ich mit einer kleinen, nicht so ganz ernst gemeinten Frage an dich, lieber Felix. Was muss ich tun, damit ein Bomber Tower nicht einen, sondern gleich zwei Geschosse abfeuert?
Kann man da nicht Villager oder sowas reinpacken?
Villager kannst du sowieso immer reinpacken, oder?
Ja, ich dachte irgendwie, welchen Bedingungen schießen die dann auch daraus, aber ich war mir nicht sicher.
Also nach allem, was ich herausgefunden habe, musst du 10 Handcannoneers nehmen und die in einen teutonischen Bomber-Tower stecken. Dann kriegst du 2 Geschosse.
What?
Ja, aber pass auf, man kann sogar 3 Geschosse herausbekommen. Hast du eine Ahnung wie?
Also mehr reinbekommen als 10 in den teutonischen wird, glaube ich, schwierig. Deswegen müssen es ja andere Einheitenarten sein.
Mhm, sehr gut.
Aha. Aber Handcans ist eigentlich schon so das Maximum, was mir einfällt, was Sinn ergeben würde, was da mehr rauslockt. Ich bezweifle, dass man eine Bombard-Can einquartieren kann.
Nee, kannst du nicht.
Warte, lass mich noch überlegen. Janissaries in teutonischen?
Jawohl, aber es müssen Elite-Janissaries sein. Dann kriegst du wohl angeblich 3 Stück raus. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich habe sehr interessante Reddit-Beiträge dazu gelesen, die das alles durchgerechnet und behauptet haben. Und ich behaupte einfach mal, das ist immer noch so.
Okay, ja, spannend.
Man kann sich fragen, warum man 10 Elite-Janissaries in einen teutonischen Bomber-Tower packt, statt lieber türkische Bomber-Tower zu nehmen, die mehr Range haben und einfach 3 hinzustellen und damit nicht den Popspace zu verschwenden. Aber das ist ja nur eine mathematische Frage. Ich weiß, da gibt's draußen Nerds, die sowas toll finden und deswegen habe ich es angebracht.
Ja, wir sagen das jetzt hier so locker und in 3 Tagen hat Umdeuter einen Reddit-Beitrag dazu verfasst und auch schon 3 Strategien entwickelt, wann das sinnvoll ist.
Das kann einfach niemals Sinn ergeben. Also du willst doch nicht deinen Popspace in den Bomber-Tower stecken, damit der 3 Kanonenschüsse abliefert.
Nein.
Never ever. Tja, aber diese und zugegebenermaßen viel sinnvollere Hinweise bekommt ihr, wenn ihr unseren Podcast hört und unterstützt. Zum Beispiel durch positive Bewertungen unserer Folgen oder des gesamten Podcasts, wo immer ihr uns auch hört. Oder noch besser durch ein verdientes Abonnement auf Steady, wo es exklusive Folgen, Vorabzugang zu Podcasts und jede Menge Lesenswertes von uns zu Strategien und Zivilisationen zu lesen gibt.
Wer hat jetzt hier dieses Abonnement verdient, Christian? Wir das Geld oder die Hörer die Inhalte? Das ging gerade nicht so klar hervor aus dem, was du da sagtest. Ja,
beides ist doch klar. Beides. Das ist doch hier, das geht doch Hand in Hand wie Elite Janissaries und Bomber Tower. Ist doch logisch.
Ja, das stimmt, das ergibt sehr viel Sinn. Man merkt, wir nehmen mal wieder vormittags auf. Das Intro nimmt ungeahnte Längen an.
Ja, ja, aber ich komme zum Schluss. Was fehlt denn noch? Ach so, der Hinweis. Ja, genau, auf unserer Homepage, falls ihr unsere Homepage noch nicht kennt. www.startthegamealready.de, elegant benannt nach dem Namen dieses Podcasts. Dort findet ihr auch alle Informationen dazu, wie ihr uns unterstützen könnt und was wir alles noch an ewig vielen Podcasts mittlerweile publiziert haben. Schaut da gerne mal vorbei. Okay, also sprechen wir über Türme. Sollen wir vielleicht damit kurz anekdotisch anfangen, welche Rolle Türme so in unserem Leben spielen?
Ja, gerne.
Ich hatte gehofft, du nimmst jetzt den Ball an dich und erzählst eine Anekdote.
Ja, also mein...
Ich kann auch anfangen.
Nee, gerne fange ich an. Also dem Kontext nach muss man ja mal hier mal wieder erwähnen, dass du es bist, von dem ich das Spiel gelernt habe und dass dadurch natürlich meine ersten Verbindungen und Assoziationen mit Türmen ganz klar geprägt sind. Und zwar von deiner Angst, von deiner Abscheu Türmen gegenüber, die du damals hattest. Und das Erste, was ich in Bezug auf Türme von dir gelernt habe, war, der Tower Rush ist das pure Böse und ein Kriegsverbrechen nahezu. Leute, die das in Age of Empires spielen, gehören in echt weggesperrt. Ungefähr so war deine Einstellung zu Tower Rushes. Und dementsprechend war es natürlich nur logisch, dass meine Ambition, einen Tower Rush zu lernen, riesig war am Anfang. Denn irgendwie musste ich dich ja mal schlagen, das schien mir damals ja geradezu unmöglich, irgendwann mal an dich heranzukommen. Dementsprechend habe ich ziemlich früh probiert, einen Tower Rush zu lernen. Und das Erste, was mir damit aber gelungen ist, zu schlagen, ist die extreme KI tatsächlich. Auch die hat sich ja in meinen ersten Tagen damals unfassbar schwer angefühlt und als wäre auch die unbezwingbar. Und mit dem Tower Rush habe ich es tatsächlich geschafft, denn dagegen wusste sie überhaupt nicht, was sie tun sollte. Nachdem das gelungen war, irgendwann weiß ich noch ganz genau, wo das geschehen ist, dass ich das erste Mal probiert habe, dich zu Tower Rushen. War nämlich damals noch an der Uni, wo wir unsere Age of Empires Übungen gemacht haben. Und wir saßen uns da gegenüber mit den Laptops, ich mit meinem auch schon nicht mehr ganz neuen, du mit deinem uralten. Und ich habe dich getowerrushed. Das war irgendwie auch eine ganz komische Map. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Valley oder sowas womöglich. Und ich erinnere mich daran, dass ich eigentlich ziemlich gut angefangen habe und dann ganz schön schwach aufgehört leider. Und du hast dieses Spiel gewonnen. Aber das sind so meine ersten Erinnerungen an Türme.
Wie passend, jawohl. Schön chaotisch, spielzerstörend. Und du hast recht, ich hatte schon immer eine starke Abneigung gegen Türme. Tatsächlich kommt meine Abneigung gegen Türme gar nicht so sehr aus Age of Empires, sondern aus anderen Spielen, denn Tower Rushes sind wahrscheinlich die eine Strategie, die so ungefähr in jedem RTS-Spiel existieren. Selbst in StarCraft, wo es ja eher diese Cannon-Dinger gibt, aber auch da gibt es Tower Rushes. In Warcraft, in Age of Empires 4 und. Und überall haben die allesamt das gleiche Ziel, nämlich das Spiel durcheinander zu bringen. Und ich gehörte zu der Fraktion, die, als sie das Spiel gelernt haben und besser werden wollten, eine Faszination und auch eine gewisse ästhetische Erfahrung darin gesehen haben, dass das Spiel Abläufe hat, Build-Orders hat, nach denen man verfährt. Und ein guter Spieler ist jemand, der diese Dinge beherrscht und durchführen kann. Und wenn dann so ein komischer Felix kommt, ne, und meine Wirtschaft mit Türmen durcheinander bringen will, Türme, die defensiv sein sollten und zur Verteidigung dienen und nicht plötzlich hinter meinem Wald auftauchen und auf meine armen, unschuldigen Dorfbewohner schießen, dann bringt das alles durcheinander, macht das Spiel messy und diese Ästhetik geht ein wenig flöten. Damit kam ich einfach nicht klar, also habe ich Tower Rusher gehasst.
Ja, also dass ich das überhaupt versucht habe, hängt ja wirklich nur an deinem Hass. Aber es wäre ja für mich nie so spannend gewesen, wenn du nicht immer gesagt hättest, das ist das Schlimmste, ich hasse es dagegen zu spielen. Ist ja nur logisch, dass ich dann als erstes versuche, das zu lernen.
Wie so ein trotziges Kind.
Ja, hatte ja damals keine Chance gegen dich. Ich habe noch so wirklich sehr lebhafte Erinnerungen an ein paar unserer ersten 1v1s, die wir gegeneinander gespielt haben und wie die so aussahen. Und wo ich dann ab und an mal dachte, oh, jetzt kann ich hier was tun. Und dann hattest du mich aber einfach machen lassen und mich dann überrannt.
Echt? Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Alles, was ich in Erinnerung habe, sind die Spiele, die ich gegen dich verliere heutzutage. Diese glorreiche Vergangenheit ist komplett ausgelöscht aus meinem Gedächtnis. Schade eigentlich.
Schade irgendwie, ja.
Das waren die guten Zeiten.
Waren sie? Ich bin mir nicht so sicher.
Für mich schon. Tut nichts zur Sache. Wobei, es tut ein bisschen was zur Sache, denn einiges hat sich seitdem verändert. Nicht nur, dass du mich halt weit überholt hast und der bessere Spieler geworden bist, auch die Art und Weise, wie ich Tower Rushes gegenüberstehe, hat sich verändert. Heutzutage macht das mir nicht mehr so viel aus, wenn mein Gegner mich Tower Rusht, weil ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Und damit sind wir doch so ein bisschen beim Thema angelangt, oder?
Ja, demgegenüber kann ich sagen, ich hasse Tower Rushes mehr als je zuvor tatsächlich, weil ich mich aus irgendwelchen Gründen sehr schwer damit tue. Und zwar hattest ja deine bisschen größere Zuversicht gegenüber Tower Rushes zu großen Teilen aus deinem Interview gezogen, was du mal mit dem Sweet Lou, dem Tower Rusher schlechthin, gemacht hast, ne? Und ja. Der hat ja so ein bisschen was an Strategien dagegen erzählt und so. Und eine große Erkenntnis war ja immer, dass man den Tower Rusher erstmal so ein bisschen machen lässt und dann irgendwann so eine Linie zieht, wo man sagt, okay, hier reicht's. Und meine Zuversicht dahin, wo diese Linie erst liegen muss, ist immer ein bisschen zu groß. Ich lasse den Tower Rusher oftmals etwas zu lange machen und komme dann nachher nicht mehr hinterher und muss mich dann immer wieder erst zurückkämpfen. Deswegen fühle ich mich dagegen oftmals nicht so wohl, selbst wenn die Leute das vielleicht gar nicht so gut machen.
Ja, verstehe. Interessant. Ja, da steigen wir jetzt schon ein bisschen in die Psychologie ein. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Ort gar kein Ort ist, also diese Linie sozusagen keine geografische Ort auf der Map ist, wie weit er gehen kann, sondern das ist eher so ein Kosten-Nutzen-Ding. Der Sweet Lou hatte das damals, und das hat mir so sehr eingeleuchtet, so gesagt, der Tower Rusher begibt sich durch den Tower Rusher erstmal immer in einen Nachteil, weil er Idle Time hat mit den Villagern, die nach vorne gehen, weil er Ressourcen abbaut und ausgibt für Gebäude, die ihm erstmal nicht zuträglich sind, sondern nur mir Schaden anrichten sollen. Und eigentlich will ich möglichst viel, dass der Gegner in Tower Rush investiert, ohne dass er mir Schaden macht. Und je mehr er das macht, desto besser für mich. Und ab dem Moment, an dem er ernsthaft Schaden anrichten kann, da muss ich es dann unterbinden. Aber in der Hoffnung, dass er bis dahin möglichst viel investiert hatte.
Genau, und dann ist halt immer die Frage, wie weit hinten liegt diese Grenze, wo man sagt, jetzt macht er ernsthaft Schaden. Bei mir ist halt immer so, ja, ich habe da hinten ja noch eine Woodline, da ist auch noch mal Gold. Und irgendwann hast du dann halt 3 neue Lumbercamps und 2 neue Miningcamps gebaut und doch auch einiges investiert und die Villager liefen die ganze Zeit hinterher. Das ist das, was mir schwerfällt einzuschätzen.
Das stimmt. Andererseits, in der ganzen Zeit, wie er das macht, ne, baust du mehr Villager und im Zweifel hat er da jetzt keine 100 Villager vorne, außer er ist Sweet Lou, sondern immer noch seine 5 bis X. Und du wirst immer mehr Villager haben, um dagegen anzukämpfen.
Das stimmt.
Also die Zeit, die vergeht, ist auch ein Vorteil für dich, weil du in der ganzen Zeit eine bessere Wirtschaft und mehr Villager hast.
Naja, aber jetzt haben wir hier schon so, wie du auch gesagt hast, so psychologisch schon ein bisschen was gemacht. Vielleicht steigen wir da gleich nochmal tiefer ein, wenn wir erstmal beschrieben haben, was denn so die Strategien sind mit Türmen. Wir haben uns da heute ein paar Überpunkte, sage ich mal, ausgesucht und wollen da jeweils drüber reden. Und zwar wäre das erste so der klassische Tower Rush. Oder auf unterschiedliche Arten, wie wir das ja gerade eben schon angesprochen haben. Später soll es dann um die Verteidigung mit Türmen gehen. Und ganz zum Schluss sprechen wir dann noch über die Rolle von Türmen im Late Game. Gerade dann irgendwelche Imperialzeit-Tower-Pushes oder auch eben dann die Verteidigung damit. Aber erstmal ganz klassisch der Tower Rush. Also das Prinzip ist, man schickt am Ende der dunklen Zeit schon Villager nach vorne. Gleichzeitig auch welche auf Stein, um sich eben mehrere Türme leisten zu können und versucht dann frühzeitig einen Gegner mit Türmen von seinen Ressourcen daheim runterzunehmen. Und das Ganze kann man auf unterschiedliche Arten machen. Man kann versuchen, super früh hochzuklicken und dann schon die ersten Türme da zu haben, bevor der Gegner die Chance hat, irgendwie Militär am Feld zu haben oder gar eigene Türme zu bauen. Oder man kann das machen, indem man die Villager verteidigt. Also indem man die Türme mit Man-at-Arms verbindet und die direkt mit nach vorne geht. Sprechen wir doch aber erstmal darüber, wie man das so anstellt, wenn man einfach ausschließlich und direkt auf Türme geht.
Ich würde sagen, die erste Entscheidungsfindung, die stattfinden muss, wenn man sich diesen Plan gesetzt hat, ist, wo platziere ich den ersten Turm? Dadurch, dass dieser Turm ja nicht durch Militäreinheiten gesichert wird, sondern nur durch Dorfbewohner gebaut wird und nicht anderweitig verteidigt werden kann, bedeutet das, dass dieser Turm möglichst unbeobachtet gebaut werden soll. Also nicht an die Beeren des Gegners, wo er das scouten kann. Denn ein vernünftiger Gegner wird dann einfach mehr Villager, als man selber nach vorne geschickt hat, sich nehmen und mit denen diesen Turm niederrushen bzw. die Dorfbewohner einfach mit im Faustkampf töten. Ergo, der erste Turm muss unbeobachtet im Geheimen erbaut werden und von dort aus folgen dann weitere Türme, wenn das denn notwendig erscheint. Daher sind die Ressourcen, die am wenigsten gut gesichert sind und am wenigsten gut gespottet werden können, die primären Ziele. Das kann bei einer schlechten Map des Gegners, wenn der nur eine oder maximal 2 Woodlines hat, das Holz sein. Das ist weniger attraktiv, wenn der Gegner verhältnismäßig einfach eine andere Woodline sich nehmen kann, die man dann nicht weiter Tower Rushen kann. Das könnte das Gold sein, wobei das Gold zu diesem Zeitpunkt nur bei bestimmten Strategien des Gegners relevant sein könnte. Das können auch die Berries sein, wenn die eben forward sind oder an einem Punkt sind, an dem man gut einen Turm platzieren kann, der nicht entdeckt werden kann.
Genau. Das Wichtige dabei ist, wie du schon gesagt hast, dass der eigene Turm nicht gesehen wird, aber dass er irgendwie auch schon was erreicht. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, der Tower Rush ist zunächst immer mit einer großen Investition von dem Tower Rushenden verbunden. Er muss früh auf Stein gehen. Er schickt früh Villager über die halbe Karte, was dann auch irgendwie so ein Fünftel oder mehr von der eigenen Wirtschaft ist, die dann erstmal wegfällt. Dementsprechend muss man auch früh was erreichen, damit sich das Ganze lohnt. Das setzt vor allem mal voraus, dass man einen Gegner gescoutet hat, um eben zu wissen, wo diese Orte sind. Und weiterhin finde ich es immer ziemlich gut, wenn man beginnt zu Tower Rushen, auch in der Nähe von einem gegnerischen Stein, dass man sich eben dort schnell hinarbeiten kann, um damit dem Gegner auch die Möglichkeit zu verwehren, die eigenen Türme sehr lange zu reparieren oder gar mehrere zu bauen, weil man ihm einfach den Stein wegnimmt.
Auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Oder alternativ dazu, ich glaube gar nicht so richtig, dass ich das sage, aber das ist tatsächlich, was ich gerne tue in solchen Fällen, das Stein des Gegners einfach einwallen mit allem der Wills, die man nach vorne geschickt hat. Der ist sowieso beschäftigt mit dem Turm. Und wenn man jetzt nicht gerade mit super starken Spielern spielt, dann wird er das kaum bemerken, außer ja. Er ist halt schon auf diesem Stein. Das kann ihn, wenn man seinen Hauptstein sozusagen contestet mit dem Turm, dann kann der Gegner ja schon die Entscheidung fällen, okay, ich gehe auf meinen zweiten Steinhaufen. Und wenn der dann zugewallt ist, hat der ernsthafte Probleme.
Genau. Was auch noch ein Tipp ist, der aber zu einem ziemlichen All-In-Tower-Rush tatsächlich führt, außer vielleicht mit Polen oder so, ist die Art, wie eben der vorhin schon benannte Sweet Lou immer Tower-Rusht oder das häufig tut. Und der macht es nicht irgendwie mit einer Gruppe von Villagern und baut dann einen Turm und dann den nächsten, sondern der geht meistens mit so gut 10 Wills nach vorne und baut 2 Türme gleichzeitig. Es sorgt vor allem dafür, dass nicht wie sonst, wenn ein Turm gespottet wird dann und der steht doch noch relativ nah bei der gegnerischen Basis, dass er einfach niedergerusht wird, sondern indem man direkt 2 Türme da stehen hat und die sich gegenseitig decken, ist das mehr oder weniger ausgeschlossen. Dann hat der Tower Rush mit Sicherheit begonnen und kann nicht mehr, wie das sonst möglich ist, so im Keim erstickt werden, nachdem ein Turm steht.
Ja, wem das allerdings ein zu großes Investment ist, die halbe Wirtschaft nach vorne zu schicken und zu Tower Rushen, der kann den etwas sichereren Weg angehen. Und das ist, indem man nicht die 2 Türme gleichzeitig baut, sondern erstmal einen Turm baut, der gar nichts ranged, sondern nur den ersten wirklich gefährlichen Turm für den Gegner schon mal abdeckt. Damit verschwendet man gewissermaßen den ersten Turm, weil der keine andere Funktion hat, als den zweiten zu schützen. Andererseits wird dann der Tower Rush halt auf jeden Fall gelingen, so wie du es gerade bezeichnet hast.
Ja, dieser erste Turm ist immer ganz schwierig, finde ich. Diese Abwägung daraus, dass man den Gegner schon früh treffen möchte und andererseits aber auch nicht alles verlieren. Und da kommt wirklich ganz vieles einfach auf Scouting zurück. Man könnte ja auch den Turm so hinter einer Woodline platzieren, dass man genau weiß, wenn ein Gegner jetzt versucht, da außen rum zu rennen und den nieder zu rushen, bis das gemacht ist, habe ich auch einen zweiten Turm gestellt.
Mhm. Ja, da sagst du was. Also im Grunde ist die halbe Miete, wenn nicht mehr, vom Tower Rush tatsächlich das Scouting der gegnerischen Basis. Wenn man nicht weiß, wo der Gegner ist oder wo er welche Ressourcen sammelt, dann ist das schlimmer wie ein ungescouteter Drush oder ungescoutete Man-in-Arms-Opening. Weil mit den Man-at-Arms kannst du wenigstens noch rumrennen und die können halt potenziell auch Gebäude und andere Strukturen bedrohen. Mit Villagern, die rumrennen, hat man die ganze Zeit Idle Eco. Ne? Das ist sozusagen negatives Einzahlen aufs Konto. Man will von vornherein wissen, wo man hingeht und sicherstellen, dass man dort auch hin kann.
Und je länger man braucht, desto wahrscheinlicher wird es ja auch, dass ein Gegner das irgendwann mal sieht und dann das erste Militär auf dem Feld hat, um direkt was dagegen zu tun. Mhm. Dementsprechend ist das wirklich super gefährlich. Man sollte, wenn man nach vorne geht, im Grunde schon wissen, wo der erste Turm hin muss.
Ja, genau. Deswegen ist der Tower Rush nichts, was man einfach mal so aus der Hand schüttelt. Man kann da im Grunde alles falsch machen und nur weniges richtig. Aber wenn man es richtig macht, kann es natürlich sehr fatal für den Gegner sein. Insbesondere, wenn der nicht weiß, wie er sinnvoll darauf reagiert. Und das ist etwas, das zeugt sozusagen auch von meinem Anfang auf der Rangliste, wenn ich da früher viel Tower Rushed wurde. Dann war das deshalb auch so ärgerlich, weil die Leute das nicht so halbherzig gemacht haben, ne? Obwohl es niedriges Elo war, das konnten die. Und ich als jemand, der überhaupt nicht weiß, wie er damit umgeht, wurde dann halt einfach vernichtet. Und sobald die aber auf Leute gestoßen sind, die wussten, was sie dagegen tun, wurden sie wiederum vernichtet, weil das war halt alles, was sie konnten, ne?
Ja.
Insofern, wenn man getowerrushed wird, kann ich echt nur raten, nicht davon auszugehen, dass die Person nicht weiß, was sie tut, sondern ziemlich sicher haben die das geübt.
Wobei man da tatsächlich immer so ein bisschen aufs Sif-Matchup achten muss. Das ist für mich immer so das Ding. Wenn ich merke, dass ich zivilisationstechnisch gerade auf Arabia super schlecht dastehe und überhaupt nicht weiß, was ich tun soll, dann probiere ich manchmal einen Tower Rush, so einfach aus der Verzweiflung heraus. Und ich bin natürlich nicht sonderlich gut darin. Ich kann mittlerweile so auf Hideout oder so, da weiß ich ganz okay, was ich mit Tower Rushs tue, aber auf Arabia noch nicht so sehr. Dementsprechend ist das für mich oft eine reine Verzweiflungstat und ich glaube, es gibt noch andere Leute, die das so machen.
Okay, das ist natürlich spannend. Ich glaube, aus der Verzweiflung heraus würde ich weniger Tower Rushen. Ich mache das dann eher von der Map des Gegners abhängig, wenn ich das Gefühl habe, ich kann den mit einem Turm schon extrem in die Bredouille bringen oder ich habe halt eine Zivilisation, die ganz klar darauf ausgelegt ist.
Ja, dieser eine Turm ist ja auch schon was super Spannendes, weil ein Turm in der Feudalzeit, ein Offensiver muss ja nicht immer ein ganzer Tower Rush sein, sondern auch wenn man gerade eine Strategie verfolgt, die auf Nahkämpfer baut, also auf Scouts in den meisten Fällen, dann kann es sehr viel Sinn ergeben, auch einen einzelnen Villager mit nach vorne zu nehmen und der baut dann irgendwie so einen Turm irgendwo, wo man merkt, der geht sicher hoch, weil ich Map-Control habe durch die Scouts und der trifft aber irgendwie sehr viel, was für meinen Gegner wichtig ist. Zum Beispiel die einzig wirkliche Woodline oder eine Stelle, wo Gold und Holz ist oder eine Stelle, wo seine Palisaden noch nicht so arg gewallt sind hinten dran und ich dadurch jetzt mit dem Turm, der das Wallen vom Gegner unterbindet, nochmal eine Chance habe, mit Scouts da auch durchzubrechen. Mhm. All solche Sachen können einen Turm nach vorne sehr sinnvoll machen, denn die Alternative wäre ja, dass man entweder ins Castle Age geht, was aber eine schlechte Idee sein kann, wenn man eben schon sehr viel in die Feudalzeit investiert hat, oder dass man nochmal einen Tech-Switch macht, irgendwie auf Archer oder Skirms, um damit dann durchzukommen. Und dann kann es oftmals sinnvoller sein, mit einem einzelnen Villager mal nach vorne zu gehen und einen Turm zu platzieren.
Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich würde behaupten, es ist sinnvoller, in Archer zu switchen, heutzutage mit der aggressiven Meta, die wir spielen, selbst wenn du gar nicht so viele baust, um durch die Mauer zu kommen und den Gegner davon abzuhalten, weil halt dieser eine will so früh im Spiel einmal um die Map laufen, einen Turm zu bauen, also deinen Stein auch rauszunehmen oder zu verbrauchen und die ganze Zeit idle zu sein, ist halt schon ein starkes Investment. Ich frage mich, ob dann das Investment in ein paar Archer nicht.
Na, die Frage ist ja, wann du das tust. Also ich sehe das jetzt nicht so nach dem Motto, ich gehe auf Scouts und mein 21. Villager oder sowas geht mit den ersten Scouts dann nach vorne, sondern eher so, ich habe schon 6, 7 Scouts oder sowas draußen und merke, ich könnte noch was mit denen schaffen, allerdings nur, wenn ich durch die Palisaden komme. Oder ich habe meinen Gegner mit den Scouts schon auf einen total kleinen Bereich zurückgedrängt, den hat er jetzt aber gut abgesichert. Aber in diesem Bereich ist nur noch eine Woodline drin. Und da setze ich jetzt einen Turm dran. Mhm. Das sind so die Einsatzbereiche. Ah, okay. Mehr so aus der Situation heraus und nicht planmäßig.
Ja, verstehe. Genau, also was extrem Situatives. Und auch da kommt es halt wieder darauf an, dass man genau weiß, was hat der Gegner eigentlich für Ausweichmöglichkeiten? Wo wird er denn jetzt welche Ressourcen sammeln? Mein Eindruck ist, so durch das Beobachten von Pros, dass diese singulären Türme vor allen Dingen die Woodline treffen, also den Gegner für eine schlechte Map bestrafen wollen. Oder sowas wie, dass man den so richtig in die Ecke drängt, habe ich jetzt selten erlebt, aber wenn dem so ist, dann natürlich ist dann ein Turm tödlich, da hast du vollkommen recht. Und ich denke, wenn man mal überlegt, welche Zivilisationen dafür in Frage kommen, solche singulären Türme zu bauen oder diese erste Strategie, die wir gesagt haben, zu machen, also erstmal den, ich sag mal, unbeaufsichtigten oder nicht durch Militär begleiteten Tower Rush zu machen, dann würde ich sagen, prinzipiell schon mal alle Zivilisationen, die sowieso früher oder später im Spiel auf Stein wollen, weil sie eine Burg bauen müssen oder wollen, um zum Beispiel die Unique Unit oder Unique Text zu erforschen. Mit all diesen Zivilisationen ist das, glaube ich, erstmal eine Strategie oder ein Opening, das grundsätzlich valide ist. Es muss nicht immer das Beste sein, sicherlich nicht und auch nicht die Meta, aber es ist zumindest eine Option, die ihnen nicht so wehtut.
Genau. Ich würde sowas wie die Koreaner hier sehr weit vorne sehen, weil die eine starke Unique Unit haben, können also später mit dem Stein noch was anfangen. Außerdem sammeln sie den Stein schneller und die Villager sehen ein bisschen weiter. Das macht insgesamt den Tower Rush einfach so ein bisschen flüssiger, sage ich mal. Der geht dann gut von der Hand. Was Ähnliches gilt für die Spanier, die auch eine starke Unique Unit haben und die Türme schneller bauen. Und natürlich gerade neuerdings die Polen, deren Villager sich gerade noch regenerieren, wenn die mal ein bisschen was gekämpft haben. Und die mit dem Stein auch Gold sammeln, gleichzeitig mit den Fallworks eine super effektive Wirtschaft haben. Die polnische Wirtschaft kann halt neben dem Tower Rush noch super stark sein, weil man mit dem Stein einfach das Gold fürs Castle Edge sammelt und die Farms sowieso effektiver sind als bei anderen Zivilisationen. Deswegen bieten die sich ganz besonders an. Und früher waren ja auch die Inka noch sehr spannend, weil die ja ihre Blacksmith-Upgrades schon im Feudal Age auf die Villager bekommen haben. Das ist jetzt nicht mehr so. Allerdings sind die Türme von denen auch immer noch günstiger. Also alle Steingebäude von Inka sind ja ein bisschen günstiger. Das gibt es immer noch. Und je nachdem, wie lange der Tower Rush andauert, hat man dann von den Schmiede-Upgrades auf den Villagern später noch was.
Ich würde noch zwei weitere Civs, die jetzt nicht prototypisch für so etwas sind, aber mit denen das sicherlich auch aus den gleichen Argumenten heraus funktioniert, nennen. Das sind einerseits die Byzantiner, die wollen, weil sie ja auch wenig mobil sind, sowieso mit ihren defensiven Gebäude früher oder später Castles platzieren auf der Map und sich Hügel sichern. Und die Byzantiner haben auch stärkere Türme, weil sie ja den HP-Bonus aus der Feudalzeit haben. Deren Türme haben schon mal 10% mehr Lebenspunkte. Ist jetzt nicht krass großer Bonus, aber immerhin etwas Mögliches. Und das andere wären die Böhmer. Die Böhmer wollen auch früher oder später Burgen bauen. Und die haben ja die Mining-Upgrades kostenlos. Das heißt, bei denen braucht man weniger Wills, die Stein sammeln. Ergo ist die Eco ein bisschen besser gebalanced oder weniger hardcore auf Stein ausgelegt und können dann mit einem Will oder mit ein paar auch vorgehen, um einen Turm zu setzen. Ja,
auch nicht zu verachten wohl die Teutonen. Allerdings setzt das voraus, dass man mit genug Villagern vorgeht, um den zusätzlichen Popspace in den Türmen zu füllen. Und je nachdem auch hier wieder, wie lange der Tower Rush andauert, ab dem Castle Age Mörderholz for free. Auch praktisch, je nach Umständen.
Teutonen können bis zu 10 Dorfbewohner in ihren Türmen platzieren und haben damit einen deutlich stärkeren Output an Pfeilen, also Schadensoutput, und sollten eigentlich jeden Tower Rush gewinnen, sofern es zu Tower Fights kommt, also sofern der Gegner einen Konterturm baut. Passiert gegen die Teutonen gar nicht so häufig, weil man ja, also vorausgesetzt, der Teuton hat wirklich so viele Villager nach vorne geschickt, weil man ja weiß, dass man da extrem gegen reparieren muss und es kein kosteneffizienter Trade ist. Da wird häufig auch anders verteidigt, zum Beispiel durch Walls oder durch, keine Ahnung, das Erschweren des weiteren Vorandringens der teutonischen Tower. Ja. Aber so ein singulärer Turm, der kann natürlich, egal wie viele Wills da drin sind, immer auch, wenn er nicht eingewallt wurde, niedergerusht werden. Und das ist vielleicht noch etwas, das wir unbedingt nennen sollten, Türme einwallen. Das ist ja auch so eine Mechanik, die gerne vergessen wird. Im Eifer des Gefechts sehr, sehr sinnvoll, damit der Gegner es schwieriger hat, diese Türme noch, bevor man Rammen baut, dann clearen zu können.
Genau. Einfach das Quadrat um den Turm rum mit Palisaden vollstellen, vielleicht auch mal ein Haus oder sowas, damit eben keine gegnerischen Einheiten in die Minimum Range rennen können und der Turm sich überhaupt nicht mehr dagegen verteidigen kann. Vielleicht wäre das jetzt auch mal der Punkt, an dem wir so generell über die Kämpfe Turm gegen Turm und was es da zu beachten gibt, sprechen und im Zuge dessen auch ein bisschen, wie man sich effektiv gegen den Tower Rush verteidigen kann. Zunächst ist ja mal wichtig zu beachten, dass wenn zwei Türme aufeinander schießen, auch hier der Hill-Bonus gilt. Das heißt, auch beim Tower Rush ist es immer allein aus dem Grund auch schon wichtig zu gucken, ob man vielleicht einen Turm auf den Hügel drauf bekommt. Und weiterhin sind die Distanzen bei einem Tower Rush sehr wichtig. Dass wenn man merkt, man baut Türme gegeneinander, dass man gut abschätzt, wo man jetzt den eigenen Turm platziert, um da den größtmöglichen Nutzen rauszuziehen. Dass man den vielleicht so hinpackt, dass der gegnerische Turm nicht drankommt und man trotzdem noch ein paar Ressourcen damit vom Gegner abdeckt. Oder dass, wenn zwei Türme gegeneinander kämpfen, dass man dann auch noch ein Feld hinter dem gegnerischen Turm treffen kann. Weil ganz oft es passiert, dass wenn sich die Türme beschießen, man anfängt, die währenddessen zu reparieren. Das heißt, man hat dann 4 Villager meistens noch drin, während einer raushüpft und der repariert dann mal kurz den Turm, um dann gleich wieder reinzuhüpfen und wieder mitzuschießen. Und um einem Gegner das jetzt zu erschweren, sollte man eben auch noch das Feld hinter dem Turm treffen können, wo dann eben dieser Reparatur-Villager oder teilweise gerade bei demjenigen, der verteidigt, auch mal mehrere, da sitzen. Und alleine dieses Reparieren und wieder in den Turm reinhüpfen kann ja so ein mikrointensives Ding sein. Wenn man dann anfängt, im Turm zu gucken, welcher Villager hat jetzt noch die meisten HP, dann wird der angeklickt, soll den Turm reparieren. Der Gegner merkt das, klickt jetzt mit seinem Turm auf diesen Reparatur-Villager drauf. Man selbst merkt, dass die Pfeile jetzt leicht anders fliegen und zwar nicht mehr auf den Turm gerichtet, sondern auf den Villager und garnisoniert den Villager dann in letzter Sekunde wieder ein, damit er nicht mehr getroffen wird und dann auch sofort wieder aus, damit er weiter reparieren kann. All diese Dinge, das ist ja ein ganz furchtbares Micro beim Kampf Turm gegen Turm. Und da hören die Details ja noch bei weitem nicht auf. Zum Beispiel ist es ja, wenn man Tower Rushed oder Tower Rushed wird, oft sehr verlockend, Fletching zu machen, weil man denkt, oh, jetzt kriege ich mehr Reichweite, einen Schadenspunkt obendrauf. Aber oftmals, solange man keine Archer mit vorne hat und man nicht unbedingt auf diese Reichweite angewiesen wird, ist das einfach ein Fehler, weil Fletching aufgrund irgendwelcher Berechnungen, die bestimmt auch was mit Janissaries und Handcans zu tun haben, dazu führt, dass Villager auf einmal weniger Pfeile bei gleicher Anzahl aus dem Turm rausschießen und man dann faktisch, vor allem gegen gegnerische Gebäude, weniger Damage-Output hat als vorher. Das bringt nur dann was, wenn man Bogenschützen eingarnisoniert, die haben tatsächlich dann auch im Turm was von Fletching. Es ist ganz verrückt, aber der Rat bleibt: Wenn ihr nur mit Villagern vorne seid, versucht ohne Fletching auszukommen.
Beziehungsweise man muss halt überlegen, wie der Turm platziert ist. Also ob man mit oder ohne Fletching dann eben auch die Repair...
Genau, das meinte ich. Man soll versuchen, ohne auszukommen. Man muss den halt so platzieren, dass es passt.
Exakt.
Ja.
Jetzt ist es aber so, dass als Angreifer hast du es natürlich schwieriger, weil du meistens nicht so richtig vorhersehen kannst, wo der Gegner seinen Turm platzieren wird. Wenn man das aber sieht und man baut die Türme mehr oder weniger gleichzeitig, dann spricht nicht unbedingt viel dagegen, den Turm nochmal neu zu positionieren, einen Teil vor oder zurück oder zur Seite zu schieben, um sich diesen Vorteil zu holen. Das sind ganz, ganz viele Details, die man mitbedenken muss, Aber wenn man das tut, dann kann man halt diesen Turmfight zu seinem eigenen Gunsten entscheiden, noch in dem Moment, wie die Türme gebaut werden.
Genau, gerade diese Distanzen zwischen den Türmen ist ja was super Wichtiges, wo gerade der Verteidiger extrem viel mit arbeiten kann, indem man immer mal wieder versucht, den Tower Rushen ein bisschen durch eine Palisade oder sowas auf Distanz zu halten. Dann die eigenen Türme immer so ein Stück außerhalb der Reichweite von einem gegnerischen Turm baut. Weil der ist dann in der Position, dass er versuchen muss, diesen Turm da wegzubekommen, wenn er weitermachen möchte. Und man kann so einen Gegner dazu zwingen, dass er einen eigenen Turm irgendwie in der Reichweite von meinem Turm aufbauen muss, indem man einfach sagt, ich baue jetzt ein Stück außerhalb der Reichweite. Ich lasse den seinen aktuellen Turm bauen, aber wenn er mir näher kommen will, dann soll er noch einen bauen. Und zwar genau ein Stück weiter vorne. Und das ist eine extrem effektive Strategie. Die habe ich tatsächlich im Arena-Podcast von Mjölnir gelernt. Und die finde ich eigentlich so simpel. Aber man kommt nicht so ohne weiteres drauf, zu sagen, na gut, bau halt deinen Turm. Aber wenn du weiterkommen willst, dann bau noch einen und ich werde darauf schießen, während du ihn baust. Aber das ist super effektiv einfach.
Ja, es ist, ich glaube, es ist in der Theorie sehr simpel und es ist natürlich auch mal eine Herausforderung, überhaupt drauf zu kommen. Aber ich finde es noch viel schwieriger, das tatsächlich dann im Eifer des Gefechts alles so im Kopf mit Range und Fletching und alles durchzurechnen und zu überlegen, okay, wo muss ich denn jetzt eigentlich diesen Turm setzen, damit ich genau den Gegner dazu zwinge, dieses eine Schrittchen nach vorne zu gehen, um noch in die Reichweite meines Turmes zu kommen. Das ist gar nicht so einfach in einem Punkt des Spiels, wo man innerhalb von Sekunden eigentlich überlegen muss, wo man dann diesen Turm baut oder teilweise in Bruchteilen einer Sekunde, nicht, dass der Gegner da einen zeitlichen Vorteil gewinnt.
Ja.
Also alles andere als leicht, würde ich behaupten.
Ja, nicht umsonst wurde das ja im Arena-Podcast angesprochen, weil da ja von vornherein die Mauern stehen, die einem ein bisschen Zeit für solche Überlegungen geben und auf der anderen Seite auch dazu führen, dass ein Gegner den eigenen Turm, der gerade gebaut wird, nicht auch niederrusht und sowas. Dementsprechend bietet sich das gerade zur Übung auf sowas wie Hideout oder Arena eher an, dass man mal guckt, wie man mit diesen Distanzen spielen kann. Ja, jetzt haben wir sehr viel über diese Details gesprochen und sind aber noch nicht mal mit unserem ersten Punkt so richtig fertig, denn wir wollten ja auch noch über den Tower Rush mit Man-at-Arms dabei sprechen. Und die Man-at-Arms haben da ja so eine doppelte Rolle, sag ich mal. Einerseits beschützen sie die Villager, die die Türme dann bauen können, ohne Angst haben zu müssen, von gegnerischen Villagern dabei gestört zu werden. Und auf der anderen Seite ermöglicht natürlich der Turm auch den Man-at-Arms, dass sie mal durch Palisaden oder Häuser durchbrechen, wo sie ansonsten ewig lang gegenhauen würden, während gegnerische Villager einfach von hinten die ganze Zeit nur reparieren.
Genau. Und die Man-at-Arms sind etwas, das mehr Druck ausübt und den Zugang zur gegnerischen Base eben ermöglicht, wo andere Türme länger brauchen. Man muss ja auch hier wieder bedenken, wenn die Villager die ganze Zeit dann auf Palisaden einkloppen, damit man da durch kann, dann ist das Zeit, die dem Gegner gewährt wird, um sich zu überlegen, okay, ab wo möchte ich denn eigentlich meine Verteidigungslinie aufziehen? Oder Zeit, in der der Gegner sagen kann, okay, ich muss jetzt auf Stein wechseln und wo kann ich meinen Stein absichern und so weiter und so fort. Und Man-at-Arms raubt ihnen diese Zeit, zumindest beschleunigt es die Zeit, in der der Gegner reagieren muss. Gleichzeitig sind Man-at-Arms auch stark gegen die gegnerischen Türme. Sollte der Gegner es nicht schaffen, seinen Turm rechtzeitig abzusichern, können Man-at-Arms sich unter einen Turm stellen und können die Villager unter dem Turm des Gegners attackieren, wenn sie den Turm reparieren wollten. Also damit den Towerfight sozusagen zum eigenen Gunsten drehen. Und gleichzeitig aber auch selbst auf den Turm einschlagen, wenn da gerade kein Repair-Wild drunter ist. Man muss nur arg auf sie aufpassen, denn Man-at-Arms sterben sehr schnell an Türme, die einquartierte Villager oder Bogenschützen haben.
Ja, und sind vor allem eben auch eine weitere Investition, die man in diesen Push macht. Und dementsprechend sollte der dann eben auch funktionieren.
Stimmt, stimmt. So gesehen macht es natürlich all-inniger. Man-at-Arms sind ja sowieso schon, oder alles, was mit Milizsoldaten zu tun hat, erstmal ein Investment, der darauf ausgelegt ist, dass man Schaden beim Gegner angerichtet hat, weil die Einheit im zunehmenden Spielverlauf nutzlos sein wird. Und in Kombination mit einem Turm ist es natürlich nochmal ein viel größeres Investment.
Genau. Aber grundsätzlich sind Man-at-Arms und Türme, um das Ganze zu üben, glaube ich, die leichtere Strategie, weil man eben auf die einzelnen Villager nicht ganz so sehr aufpassen muss. Man hat nicht unbedingt immer diesen Druck, dass die ersten paar Türme perfekt sein müssen, um sich gegenseitig abzudecken und direkt viel zu erreichen. Sondern im Zweifel kann man mit den Man-at-Arms dann die Villager mal noch beschützen, wenn man entdeckt wurde, oder kann auch nachher noch Schaden mit denen machen.
Und auch da kann man, glaube ich, ein paar prototypische Zivilisationen nennen. Allem voran würde ich sagen, sind es die Bulgaren wegen ihrem kostenlosen Man-at-Arms-Upgrade. Die haben nichts dagegen, auf Stein zu gehen. Die wollen ihre Burg für Unique-Tags. Die wollen die Möglichkeit haben, Crepos zu bauen. Das passt eigentlich Hand in Hand perfekt zusammen. Die Japaner ebenso. Die haben starke Man-at-Arms und später ja sogar noch Yasama-Türme mit der Unique-Tag. Das ist natürlich sehr weit in die Zukunft gedacht. Aber nichtsdestotrotz bedeutet es, dass die Japaner aufgrund ihrer starken Man-at-Arms auch die Möglichkeit haben, oder wenn sie Tower Rushen wollen, dann wahrscheinlich eher diese Variante wählen und nicht den nackten Tower Rush.
Würde ich auch so sehen, ja. Man kann aber das Spiel auch mit defensiven Türmen eröffnen. Und zwar in zwei Varianten. Einerseits, wenn man eine sehr, sehr schlechte Map hat und gezwungen ist einfach, nach einer wahrscheinlich dann auch noch etwas schiefgegangenen Eröffnung sich mit Türmen zu verteidigen. Wenn ein Gold sehr weit vorne ist oder im Optimalfall auch noch irgendwie eine Woodline nebendran, dass man beides mal mit einem Turm abdeckt, gerade gegen gegnerische Archer. Bei der aktuellen Meta kann das sehr früh wichtig werden, denn wenn man da mal so einen Archer-Fight verliert, dann ist es sehr schwer, wieder ins Spiel zurückzufinden und einen Gegner aufzuhalten. Dementsprechend kann ich nur dazu raten, gerade am eigenen Gold nicht mit Türmen zu sparen, sondern wenn man merkt, es besteht die Möglichkeit, dass man darunter gepusht wird, möglichst früh schon einen hinzustellen, weil man es im Zweifel sonst einfach nie wieder bekommt.
Boah, aber ist das nicht voll schwer? Ich erinnere mich an so viele Spiele, in denen wir nachhinein gesagt haben, hätte ich da mal einen Turm hingebaut. Das ist so, so schwierig einzuschätzen, wann man das tut. Denn auch da wieder, es ist ja ein Steininvestment. Das nimmt einem später die Möglichkeit, TCs zu bauen, außer man kauft sich das teuer zurück im Markt. Oder man verändert die wirtschaftliche Ausrichtung, indem man dann auf Stein geht. Und auch danach ist ja noch die Frage, reicht ein Turm? Muss ich nur eine Ressource absetzen oder absichern gegen gegnerische Archer oder so? Oder muss ich auf Stein gehen, um mehr Türme zu bauen, um mich weiter verteidigen zu können? Ich finde, diese Turmverteidigung ist etwas derart schwierig abzuschätzendes, weil das snowballen kann, was die Effizienz der eigenen Wirtschaft angeht.
Auf jeden Fall, aber ich habe in letzter Zeit so für mich die Erkenntnis, dass es im Zweifel immer besser ist, einen Turm zu bauen, wenn man sich unsicher ist, weil einen ansonsten der Verlust von so einer Ressource viel mehr kostet als das. Denn in dem Moment, wo du dann irgendwie mit 5 Villagern von Gold weg musst oder gar mit 10 Villagern von der Woodline wegrennst und dann stirbt vielleicht auch noch einer davon, dann sind auf einmal diese 125 Steine schon wieder ganz schön wenig im Vergleich zu dem, was du ja da gerade verlierst. Deswegen würde ich das im Zweifel mittlerweile immer machen. Wenn man sich unsicher ist, ob man gleich eine Ressource verliert, die man nicht so leicht ersetzen kann, immer einen Turm dahin. In vielen Fällen kann man es ja gerade bei der aktuellen Arabia-Variante, was Woodline angeht, so absichern, dass man eine derart zum TC hingewallt hat, dass die mal sicher ist. Aber mit Gold kann man halt richtig Pech haben, dass das gefühlt mitten auf der Map ist und man auch keins zum Ausweichen hat. Und dann würde ich immer sagen, bevor da irgendwas schief geht, Turm dran.
Ja, wobei, das kommt auch aufs Timing an, wo der Gegner gerade ist und was der macht, finde ich. Also dieser Klassiker ist für in meinen Augen, der Gegner kommt da mit 10 Crossbows oder lass es in der Feudalzeit sein, mit 10 Archern an und greift dich auf deinem Gold an und du kriegst das mit Ach und Krach hin, den Turm hochzubauen und dann hast du so ein bisschen die Falle von Khmer-Häusern auf Land Madness. Klar, dein Gold ist jetzt erstmal in Anführungszeichen sicher, aber die Archer oder Crossbows waren halt schon so nah, dass die sich jetzt einfach unter den Turm gestellt haben. Von dort aus langsam den Turm befeuern. Du kannst immer noch nicht das Gold nehmen und du hast 5 Idle Wills im Turm. Das heißt, so dieser, das finde ich ist auch wieder so eine Schwierigkeit und das mache ich gerne falsch. Ich denke mir, gut, ich schaffe es nicht anders, als mich mit einem Gold, mit dem Turm zu verteidigen. Und kamikaze-mäßig geht der Crossbow-Spieler dann oder der Archer-Spieler dann unter meinem Turm, verliert vielleicht die Hälfte seiner Crossbows, aber der hat ja dann immer noch 5 da rumstehen, gegen die ich jetzt erstmal nichts machen kann, weil mir das Gold fehlt.
Ja, also der Turm muss frühzeitig kommen. Und man darf hier auch echt nicht an Villagern sparen. Also wenn man einen Turm an eine Ressource baut, so viele Villager nehmen, wie drumrum passen, damit der sicher hochgeht. Es gilt das Gleiche wie mit den Steininvestitionen. Das bisschen, was man da dann mal kurz an Arbeitszeit und sowas verliert, ist halt nichts im Vergleich zu dem, was einen erwartet, wenn es schief geht.
Ja, ich fand das so interessant. Es lief ja vor kurzem der Delicious World Cup 2023, was ja ein 3-gegen-3 Team-Turnier war von den Pros. Und da habe ich ein paar Spiele und Sets gesehen und das waren ja viele von diesen wilden, unberechenbaren Karten, auf denen es keine so richtige Meta gibt. Und ich war so begeistert und erstaunt davon, wie beispielsweise Tato regelmäßig seinen Teammitgliedern, der hat ja meistens aus der Pocket gespielt, signalisiert hat, hey, bau da mal einen Turm. Und die Leute haben gar nicht hinterfragt, warum er da einen bauen soll. Die haben es einfach gemacht. Und dann hat man einfach gemerkt, 1,5 Minuten später oder so, hat der Turm total viel Sinn ergeben. Weil Tato eine derart große Weitsicht hatte und antizipieren konnte, wie sich die größeren Armeen verlagern werden. Und dann hat der Turm auch was gebracht. Wenn das aber zeitlich nicht hingehauen hat, wenn das zu spät bemerkt wurde, auch das gab es natürlich in diesen wilden Sets, dann war der Turm ein falsches Investment. Und es ist geradezu berauschend gewesen, mitzuerleben, wie viel früher teilweise diese Türme gebaut werden müssen, damit sie noch einen Sinn ergeben.
Und so ein einzelner Turm muss ja aber auch nicht immer in der Form eine Ressource abdecken, sondern wenn man sich bewusst ist, wie die eigene Map aussieht, kann der ja auch ein Stück Palisade abdecken oder einen Durchgang absichern, sodass dadurch gleich mehr gedeckt wird. Also gerade wenn man gegen Bogenschützen spielt, die brauchen ja ewig, bis sie durch Häuser oder sowas durchgebrochen sind. Wenn es jetzt aber ein Stück der eigenen Wall gibt, wo eben nur Palisaden stehen und man weiß, man wird das nicht rechtzeitig zubekommen, gerade gegen eine Sarazenen oder so, oder wenn man keinen Platz hat, dahinter noch überall Häuser zu stellen, kann es auch hier Sinn ergeben, dieses Palisadenstück durch einen Turm abzusichern und dadurch dann alles dahinter sicher zu haben. Das gilt vor allem für Maps wie Hideout oder sowas. Oder ich habe das kürzlich auch auf Fortified Clearing gesehen, auf der Rückseite, wo die Fläche an sich sehr gering ist, aber eben an Ressourcen kurz dahinter extrem viel liegt.
Vielleicht ist das auch ein ganz guter Punkt, wenn wir jetzt gerade über das defensive Spiel sprechen, mal über die verschiedenen Arten von Türmen und ihre Upgrades zu sprechen. Man kann ja Türme ab der Feudalzeit bauen. Streng genommen kann man ja auch schon in der dunklen Zeit einen Turm bauen, ne? Mit Outpost, ist ja auch quasi ein Turm. Das ist sozusagen die Türme, die jetzt nicht nur für Scouting wichtig sind, sondern die auch Angriff oder Verteidigungsfunktion haben. Das ist diese Watchtower-Line. Und die kann man in der Ritterzeit dann zu Guard-Towern und in der Imperialzeit zu Keeps weiterentwickeln. Und wenn man der Uni Chemie und Bomber-Towers erforscht hat, kann man eben die auch bauen. Und wenn wir von den Türmen als Verteidigungsgebäude sprechen, dann sind Türme auch zur Verteidigung gegen Siege-Einheiten ganz interessant. Zum Beispiel ein normaler Ritterzeit-Watchtower, also die normale Form eines Turmes, die kann auch gegen Mangen eingesetzt werden, um die zu verteidigen. Allerdings kann ein geschickter Mangenspieler, wenn er einen Repair-Villager nach vorne geschickt hat, normale Ritterzeittürme relativ ohne Probleme mit auch Mangen zerstören, weil die Mange halt einfach repariert wird, während der Turm auf sie schießt. Das sieht dann schon ganz anders aus, wenn man den Turm in der Ritterzeit zu Guard-Towern upgradet, also die stärkere Form hat. Die sind nämlich einfach, die haben einfach mehr Attack, denn die Guard-Towers machen schon deutlich mehr Schaden und dann kann der Villager nicht mehr so bequem dagegen anreparieren. Deswegen spricht man bei einer Turmverteidigung auch vor allen Dingen von einer Guard-Tower und nicht von einer Watchtower-Defense.
Genau, gerade gegen Mangen kann das sehr viel ausmachen, wenn man jetzt eben nicht unbedingt das Vertrauen in sein eigenes Mangen-Micro hat oder vielleicht auch einfach schon ein paar Türme dastehen noch aus der Feudalzeit und man nur das Upgrade braucht. Denn man muss auch sagen, das Guard-Tower-Upgrade ist im Vergleich zu dem, was es einem bringen kann, relativ günstig. Also das kostet 100 Nahrung und 250 Holz und der Effekt, den man dadurch hat an eben diesem Mehr an Schaden, kann das sehr schnell wieder wettmachen, wenn es eben darum geht, bestimmte Punkte der eigenen Basis zu verteidigen. So, jetzt kann man aber auch diese Tower Defense nicht nur so aus der Not heraus machen, sondern auch geplant, dass man von vornherein sagt, ich gehe in diesem Spiel jetzt früh auf Stein, verteidige mich mit Türmen und werde dann dahinter ins Castle Age gehen, um meistens eine Burg zu bauen und auf meine Unique Unit zu gehen. Das habe ich jetzt tatsächlich in den letzten Wochen im Ranked öfter gesehen. Und das, obwohl ich das für keine sonderlich gute Strategie halte und vor allem auf jetzt meinem Elo überhaupt nicht mehr erwartet hätte. Aber ich habe tatsächlich jetzt oberhalb von 1700 gegen zwei Leute gespielt, die in der Feudalzeit nur mit Türmen verteidigt haben, um dann auf Konquistadoren zu gehen. Und der eine davon war derjenige, wo ich glaube, im vorletzten Magazin erzählt hatte, der mich so schrecklich beleidigt hat währenddessen.
Ah, der, okay. Das hilft jetzt nicht unbedingt, um mein Bild von Tower Rushern
nein
in deiner Form zu verändern. Aber auch da gilt ja wieder, theoretisch, ne, jemand, der sich mit Türmen arg verteidigt, um danach eine Burg zu bauen und daraus die Unique Unit zu bauen, der muss ja wirtschaftlich arg weit hinten dran sein. Ne? Nicht nur hat er ja die Ressourcen für eine Burg ausgegeben und damit Villager auf Stein gehabt, er hat ja auch die ganze Zeit Villager auf Stein haben müssen, um diese ganzen Türme produzieren zu können. Und wenn die defensiv allesamt gebaut wurden, bist du ja überhaupt nicht in eine Turmverteidigung in diese Verlegenheit gebracht worden. Ergo, deine Wirtschaft muss besser sein als seine. In der Theorie sollte es nicht funktionieren, aber glaub mir, ich würde daran auch sterben. Garantiert, weil ich nicht in der Lage bin, darauf so gut zu reagieren. Und diese Leute wiederum ganz genau wissen, insbesondere auf deinem 1700 plus Elo, die wissen hundertprozentig exakt, was sie tun.
Genau das ist der Punkt. Ich glaube, ganz viel von gerade dieser Strategie beruht auf diesem Überraschungseffekt, dass kein Mensch damit rechnet, dass man erstmal diese Verwirrung hat und diese paar Momente, in denen man sich dann überlegt, möchte ich weiter Feudalzeit spielen? Sollte ich jetzt vielleicht auch schnell ins Castle Age gehen? Und diese Unschlüssigkeit kann einem dann gerade, wenn als Follow-up so eine starke Einheit wie die Konquistadoren kommen, schon das Spiel kosten.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja, du hast zwar nicht in Stein und dergleichen investiert, also du hast die bessere Eco, aber Ressourcen hast du ja trotzdem ausgeben für Army, die dann total nutzlos ist und gegen die starken Kongs auf jeden Fall sterben werden.
Exakt, deswegen ist das gar nicht mal so blöd, wie es klingt, finde ich. Es sollte nach wie vor nicht funktionieren, aber es ist eben eine Strategie, die man so selten spielt, dass man einfach keine Erfahrung damit hat. Und genau aus dem Grund hat die dann doch wieder eine Chance, was zu erreichen. Das finde ich, wie gesagt, das kann man auch mit unterschiedlichen Civs machen. Spanier wahrscheinlich das Nummer 1 Beispiel, weil du deine Türme schnell bauen kannst, weil du eine Unique Unit hast, die in geringer Zahl schon extrem viel anrichten kann und die, bevor man so einiges selbst investiert hat, keinen so richtigen Konter hat. Vor allem Feudaleinheiten können halt überhaupt nichts tun dagegen. Dementsprechend wäre das hier für diese Strategie mein Nummer 1 Civ. Und ich glaube, auch Türken können das spielen mit den Janissaries, die zwar nicht so schnell sind, die aber auch absolut vernichtend sind, wenn sie mal beim Gegner angekommen sind.
Ja, und ich würde noch so als Hidden Pick für diese Strat die Goten tatsächlich anführen. Goten haben ja eh so eine merkwürdige Art und Weise zu spielen, wollen ja boomen, können sie schlecht verteidigen, weil sie keine Stonewalls haben, brauchen unbedingt Burgen. Und der Weg dorthin, naja, das könnten ja dann Türme übernehmen.
Ja, das stimmt. Ja, es ist eine Entscheidung, die man treffen kann. Von vornherein zu sagen, ich verteidige mich einfach nur mit Türmen. Und man kann tatsächlich auch diese Strategie in eine andere Strategie noch als die Unique Unit hineinspielen. Und zwar gerade auf vielleicht Hybrid-Maps unter dergleichen, wo man parallel dazu auf Wasser noch eine gute Wirtschaft aufbauen kann, mit Zivilisationen wie den Japanern oder Koreanern, die nachher eben besonders starke Türme haben können, um dann aus diesen Anfangstürmen heraus und der Basis, die man sich damit schon mal geschaffen hat, so einen Late-Game-Tower-Push zu schaffen, dass man sich so Stück für Stück mit weiteren Türmen über die Karte ausbreitet, bis man dann irgendwann beim Gegner ankommt.
Ja, was eine schöne Überleitung. Damit sind wir beim dritten Block unseres heutigen Themas angelangt. Den Imp-Tower-Push. Etwas, das ich noch nie gemacht habe und so häufig hätte tun sollen.
Ja,
ich hatte das in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, das ist eine Strategie oder besser gesagt eine Verhaltensweise, so würde ich das nennen, die mir aus irgendeinem Grund komplett fern liegt, die ich gerade bei Pros wie MPL und sowas ja regelmäßig auch beobachten kann oder auch bei teilweise unseren Teammitgliedern, wenn wir ein Team spielen. Und jedes Mal denke ich mir, ach, das war jetzt so gut und so klug, aber von alleine wäre ich nicht auf die Idee gekommen und ich weiß einfach nicht, warum das bei mir so eine Lücke ist.
Ja, es ist, ich glaube, es liegt maßgeblich auch an der Art von Einheiten, die du meistens spielst. Weil ich glaube, dieser Late-Game-Tower-Push ist ein Archer-Ding, tatsächlich. Also du bist ja meistens noch immer, wenn wir Teamspiele haben, in der Cav-Rolle gefangen und hast dadurch üblicherweise eine mobile Armee. Und ich glaube auch, wenn du in der letzten Zeit ein bisschen mehr Diversität drin hast, auch deine meisten 1v1s hast du doch Kavallerie gespielt, oder?
Also auf die Gesamtzahl gesehen auf jeden Fall.
Ja, und auch daher bist du es gewohnt, eine mobile Armee zu haben. Du kannst immer weggehen, wenn du jetzt das Gefühl hast, einen schlechten Kampf zu nehmen ansonsten. Und das funktioniert eben mit Archern nicht. Mit Archern musst du einen Punkt haben, zu dem du dich zurückfallen lassen kannst. Und das kannst du dir mit Burgen schaffen. Allerdings kosten die halt extrem viel, sind unflexibel, weil sie sich, oh Wunder, nicht bewegen können. Das gleiche Problem haben tatsächlich auch Türme. Aber von Türmen kann man einfach mehr bauen. Und gerade ein Bombard Tower oder auch ein Keep nachher womöglich mit Yasama oder mit koreanischer Zusatzreichweite und all dem, ist eben auch ein Gebäude, was es einem Gegner sehr, sehr schwer macht, darunter zu kämpfen. Das bedeutet, man kann sich hier als Archer-Spieler einfach so einen Rückzugsort schaffen, einen Punkt, wo der Gegner sich nicht runtertrauen kann und damit den eigenen sehr langsamen Push ein bisschen absichern. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn man das dann schafft, immer wieder neue Türme nach vorne zu bringen, auch einen Gegner so Stück für Stück zurückzudrängen. Und außerdem kann das ja dazu führen, dass man ein bisschen pop-effizienter arbeitet, weil man halt Militär auf dem Feld hat, was nicht zu der eigenen Population reinzählt.
Yeah.
Der Turm kann ja auch Schaden machen, je nachdem, wo er steht.
Ja, das ist ein sehr gutes Argument. Ja, ja, und ich meine, da gibt es eine Reihe Civs. Ich meine, letzten Endes kannst du das mit jeder Zivilisation machen, die halbwegs gute Upgrades und starke Türme hat. Aber ich denke, es gibt auf jeden Fall ein paar Zivilisationen, mit denen diese Late-Game-Türme oder Tower-Pushes ein wenig begünstigt sind. Du hast ja eben zum Beispiel schon die Koreaner genannt. Die haben ja die kostenlosen Upgrades auf ihre Türme. Und dann haben sie auch noch mit Upsong ihre Unique-Tech, mit der ihre Türme 2 zusätzliche Reichweite erhalten. Da lohnen sich die Türme. Yasama Tower, der Klassiker, haben wir ja erst letzte Woche in unserem Japaner-Podcast darüber gesprochen.
Ja, genau.
Wie stark diese Türme sein können. Ähnliches kann man über die Briten sagen mit ihren Yeomen-Türmen. Die haben mehr Angriff. Oder jetzt neuerdings Byzantiner mit der Unique Tech Greek Fire. Damit kriegen ja die Bombard-Towers auch noch Flächenschaden.
Wobei ich sagen würde, dass man für Bombard-Tower, um das zu machen, jetzt keine besonders guten haben muss, sondern jede Zivilisation, die Zugriff auf Bomber Tower hat, hat schon eine ziemlich gute Rechtfertigung, um diesen Push zu spielen.
Das meinte ich ja, ne? Alle Civs, die irgendwie halbwegs gute Türme haben, können so einen Push machen und sowieso alle mit Bomber Towern. Aber ich zähle ja jetzt sozusagen die Besonderen auf. Wen habe ich noch auf meiner Liste? Die Türken mit Artillery, da haben die Bomber Towers extra Range. Slaven hat man auch häufig nicht auf dem Schirm, weil die ja so tausendmal umgemodelt wurden. Aber neuerdings können der ihre Steinkosten von Burgen und auch von Türmen durch Holz ersetzen. Das heißt, ihre Türme sind sehr viel günstiger. Insbesondere dann auch auf Maps wie Mega Random oder so besonders interessant, wo es dann vielleicht weniger Steine geben könnte. Chinesen, deren Türme haben mehr Leben, halten also länger durch, wenn man die Unique Tech, die chinesische Mauer da erforscht. Und die Kelten habe ich noch hier aufgeschrieben in meiner Recherche. Deren Türme feuern immerhin schneller. Ist jetzt nicht der beste Bonus überhaupt, aber wenn man Stronghold erforscht, hat man auch nochmal ein bisschen bessere als die generischen Türme.
Bei Slaven sei erwähnt, die haben das letzte Turm-Upgrade nicht. Insofern weiß ich jetzt nicht, wie krass das für die ist, diesen Push zu machen.
Was du sozusagen an Stärke nicht hast, machst du durch Menge.
Ja.
Quasi die Hunnen.
Ja, aber ansonsten eine gute Auflistung, wie ich finde. Und was Ähnliches funktioniert auch daheim. Es gibt ja Maps, die super schwer zu wallen sind oder man spielt gegen Civs, denen Walls auch ein bisschen egal sind oder hat eine eigene Civ, wie zum Beispiel die Goten oder die Manen, die einfach keine Steinwelle haben und muss sich trotzdem irgendwie absichern. Auch hier können Türme helfen, wobei gerade die beiden Civs da ein schlechtes Beispiel sind, weil die auch keine Turm-Upgrades haben einfach. Aber gerade die Japaner auch wieder oder die Koreaner können sich halt auch daheim mit ihren Türmen super mal gegen Raids verteidigen. Und gerade das sind auch Civs, die das einfach brauchen, weil ihnen im Late-Game schnelle Einheiten fehlen, die mal eben irgendwie einen Raid aufräumen können. Die müssten stattdessen da immer wieder mit Herbs oder sowas hinterher rennen. Und da kann es dann doch auch sehr helfen, wenn man einfach einen Turm da drin stehen hat. Dann haben wir ja noch einen ganz besonderen Turm im Spiel, der auch kürzlich erst zumindest ein bisschen verändert wurde. Und zwar haben die Sizilianer ihren Donjon als Turmersatz. Der hat ein paar Besonderheiten. Erstmals ist er sauteuer. Der kostet nämlich ein bisschen mehr. Der kostet 175 Stein und braucht auch mehr Platz, nämlich 2x2 Felder. Der Angriffswert von dem ist tatsächlich einem Turm relativ ähnlich, hat auch jetzt nicht so viel mehr HP. Also was das angeht, ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis von den Donjons tatsächlich ganz schön schlecht im Vergleich zum normalen Turm. Was sie dafür können, ist es, die sizilianische Unique Unit, die Sergeants, auszubilden. Und die wiederum sind die einzige Einheit im Spiel, die selbst bauen können, abgesehen eben von Villagern. Und zwar ein einzelnes Gebäude, weitere Donjons. Und das führt dazu, dass man hiermit in der Theorie so einen Rush machen kann am Anfang, wo man nur einen Villager braucht, oder man baut den ersten Dungeon gerade heim und kann dann mit den Sergeants weitere aufbauen. Was in der Theorie ganz toll klingt, ist aber praktisch super schlecht, weil man dann eben das wertvoll gebaute Militär benötigt, um erstmal Türme zu bauen, und man braucht eben auch dahinter erstmal noch eine Wirtschaft, um überhaupt weitere Sergeants rauszubringen. Das Ganze ist ganz schön fummelig und stirbt leider einfach gegen ganz normale Türme.
Ja. Mittlerweile kann man ja aus den Dungeons sogar Speere bauen. Das ist ja auch neu.
Ja, das macht sie ein bisschen spannender.
Finde ich auch. Ich glaube, man findet gerade noch so die Strategie mit ihnen. Dungeons haben halt auch den Nachteil, dass man mit ihnen viel schwieriger rushen kann und die ganzen Strategien macht, die wir heute besprochen haben. Deswegen erwähnen wir sie jetzt eher zum Schluss, dadurch, dass das Steininvestment halt so viel höher ist. Andererseits hast du halt die Sergeants, die sowohl bauen als auch angreifen können, und es ist auch viel schwieriger, solche erstmal gebildeten Dungeons dann auch zu zerstören. Zusätzlich haben die Dungeons aber einen großen Vorteil gegenüber normalen Türmen, mal abgesehen davon, dass sie schon zu Beginn stark sind. Die normalen Türme muss man ja dann jedes Mal durch das Ausgeben von Ressourcen nochmal upgraden, so wie wir es eben besprochen haben. Und Dungeons upgraden sich halt einfach automatisch selbst, sobald man in die nächste Zeit kommt. Die kriegen mehr Lebenspunkte, die kriegen mehr Armor und können auch, wenn man dann noch die normalen Upgrades, die man für Türme in der Uni machen würde, wie Aeroslips oder Chemistry, dann eben auch davon noch die Benefits bekommen. Insofern ist es ein Long-Term-Investment und diese Gebäude werden immer stärker, je weiter man den Zeiten voranschreitet.
Ja, ich sehe bei denen tatsächlich so zwei größere Anwendungsbereiche. Das eine ist als defensives Gebäude in der Feudalzeit, um damit eben eine Ressource oder auch mal zwei, wenn man Glück hat, wirklich abzudecken und sich weiterhin mit Speeren verteidigen zu können. Und das zweite große Ding, was man mit denen machen kann, ist dann das Late Game. Wenn die Sizilianer eine Burg gebaut haben, ihre Unique Tech machen, hier den First Crusade, damit die Dorfzentren die Sergeants spawnen, und dann hat man auf einmal eine riesige Armee auf dem Feld, die auch diese Dungeons bauen kann. Und jetzt haben die Sizilianer ja sogar die eigene Art, dass man mit dieser Unique Tech mal kurzzeitig über das 200er Pop-Limit raus kann. Und diesen riesigen Push, der kann es verkraften, wenn er mal einen Teil vom Militär auch Gebäude baut. Und den kann man dann, ähnlich wie wir das eben bei den anderen Late-Game-Strategien besprochen haben, auch mal mit Dungeons absichern oder auch hier Dungeons noch benutzen, um einem Gegner ein paar Ressourcen wegzunehmen. Hier sehe ich so den zweiten großen Einsatzbereich, zumal man dann, wenn man überhaupt dran gedacht hat, sich den Hotkey entsprechend zu belegen, mit einem Select All Dungeons Hotkey auch den Push aufrechterhalten kann, indem man weitere Sergeants baut. Die sind nämlich tatsächlich, wenn sie mal voll geupgradet sind, auch eine ganz gute Einheit, vor allem im Kampf gegen Archer, weil die dann sehr viel Pierce Armor haben. Und wenn man sie dann tatsächlich auch an der Front direkt in Massen bauen kann, dann ist das ein durchaus starker Push, den man da auf die Beine stellt.
Select All Dungeons Hotkey. 100 pro, dass ich den nicht habe.
Dann Tipp an dieser Stelle, legt diesen Hotkey einfach, falls ihr so einen habt, ich weiß nicht warum, auf die gleiche Taste wie alle Türme auswählen, weil man hat ja keine Türme als Sizilianer. Aber dann bleibt man so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Kurzer Hotkey-Exkurs an der Stelle bei mir. Bei mir ist Select All von irgendeinem Gebäude immer Shift und dann die Taste, mit der ich das Gebäude auch gebaut hätte. Deswegen kann ich es mir bei Türmen und eben dann gleichermaßen auch Dungeons sehr leicht merken, wenn das eben in dem Fall auch wieder die gleiche Taste ist. Und sie ist ja frei in dem Fall.
Ich wollte gerade den Hinweis geben, dass man sich den Dungeon-Bau-Hotkey auf den Turmbau-Hotkey setzen kann, weil das ja niemals in einen Konflikt geraten kann, weil man niemals Türme bauen kann mit den Sizilianern. Das hast natürlich recht, das kann man dann genauso mit dem Select-All-Hotkey machen. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass ich kein Select-All-Tower-Hotkey habe, weil warum zum Teufel sollte ich alle meine Türme auswählen wollen?
Um zu gucken, wie viele Türme du gebaut hast. Das ist ein wichtiger Fakt, den ich in keinem Spiel missen möchte.
Stimmt.
So, ich glaube, damit wäre alles gesagt, hä?
Ich glaube auch. Wir haben so viel gesagt, wie wir zu sagen haben. Das ist ja immerhin etwas. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen aufklären können über die Vielseitigkeit und strategische Vielfalt von Türmen, aber auch, dass das was extrem Schweres ist, etwas, das geübt werden möchte und das immer auch mit einigen Risiken einhergeht. Ihr lieben Tower Rusher da draußen, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr in Verlegenheit gebracht, euch rechtfertigen zu müssen dafür, was ihr tut. Aber ich möchte zum Abschluss noch eine kleine Mini-Rand-Anekdote erzählen, weil ich die so witzig finde. Ich habe im Vorfeld für die Vorbereitung zu diesem Podcast natürlich ganz viel zu Tower Rushes und Strategien und sonst etwas recherchiert und bin dabei auf einen Forenbeitrag im offiziellen Age of Empires Forum gestoßen, aus dem April diesen Jahres, 2023. Und das war ein Forenbeitrag von jemandem, der geschrieben hat, hey, ich wurde für, ich glaube, eine ganze Woche gebannt, nur weil ich Tower rushe. Und dann lese ich so diesen Beitrag und es stellt sich am Ende heraus, das war überhaupt nicht der Grund, warum der gebannt wurde, sondern die haben ihn gebannt, weil er einfach unfassbar oft von Teammitgliedern reported wurde, weil das jemand ist, der gesmurft hat und immer Teamgames am Stück verlieren wollte, damit er dann unschuldige kleine Leute Tower rushen kann. Klar, auch das wieder bestätigt so ein bisschen mein sehr einseitiges Bild von Tower Rushern, aber das ist nicht, worum es hier gehen soll. Worum es hier gehen soll, ist, dass das erst lange Zeit, nachdem dieser Forenbeitrag eröffnet wurde, klar wurde durch die Recherche von Leuten, denn der wollte anfangs auch nicht so richtig sein AOE2-Insights-Profil offenlegen, weil die Teammates von ihm haben ihn hier reported, nachdem er im Chat ganz viele Dinge gesagt hat, wie ich werde sofort aufgeben und so weiter und so fort. Was ich aber sagen möchte ist, der Tower Rush ist so unangenehm, dass am Anfang alle Leute es tatsächlich für möglich gehalten haben, dass man nur für das Spielen dieser Taktik am Ende gebannt werden kann. Das ist natürlich nicht der Fall, ne? Ganz klar gesagt. Aber selbst ich habe gedacht, ist das möglich? Kann es sein? So, und damit beenden wir das Kapitel der Tower Rusher. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Und noch einmal der Hinweis an alle da draußen. Falls ihr das hier unterhaltsam findet, was wir tun, falls ihr das gut findet, dann gibt es unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten. Informiert euch einfach über unser Podcast-Projekt, das, was wir tun und das, was wir vorhaben für die Zukunft auf www.startthegamealready.de. Und nun wünsche ich euch viel Freude dabei, euch auf unserem Discord-Server oder sonst wo darüber auszutauschen, ob Tower Rusher nun wirklich verwerfliche Menschen sind oder ob das nicht eine total legitime Strategie ist.
Tschüss!